ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 138 von Distanz und Globia. Es ist Samstag, 10.05 Uhr. Ich bin in Leipzig, der Herr Städt offensichtlich nicht. Das wird er aber gleich selber sagen. Wir freuen uns, dass ihr an diesem wunderbaren Tag, an dieser Veranstaltung teilnehmt. Also, ist eigentlich auch spannend, ne? Man konserviert ja quasi den Tag so ein bisschen für die Ewigkeit. Also, dass ihr quasi, ob jetzt oder später, aus der Zukunft dann an diesem in der Vergangenheit liegenden Tag teilnimmt. Ich freue mich, Herr Städt sicherlich auch, und der sagt jetzt erstmal, wie es ihm geht. Herr Städt, schön, dass du da bist. What makes the life?
The life? Ja. Ich bin wieder im Gefängnis, so wie die letzten Male auch, und also im Schlafzimmer. Und das ist manchmal um diese Uhrzeit am besten, weil man ja sonst das Haus blockiert. Nein, weil mein Arbeitszimmer ist in der Nähe von Stellen, wo auch man mit Kind lang geht. Und das behindert dann das Kind immer etwas, beziehungsweise Elisa und das Kind, weil sie mich natürlich nicht stören möchten oder uns, nicht wahr?
Sehr rücksichtsvoll.
Ich soll schöne Grüße sagen.
Vielen Dank. Ach so, an mich oder an die ZuhörerInnen?
An dich.
Ja, ja. Sehr schön. Hatten neulich einen schönen Gender-Moment im Auto, als ich mit meinen Eltern auf dem Weg zur Oper von meinem Bruder war. Davon hatte ich erzählt, nicht wahr?
Ich weiß es nicht mehr genau. Wovon?
Das war nachdem wir aufgenommen haben, glaube ich. Deswegen hatten wir ja so... Ja, das erzähle ich dann gleich auch nochmal. Jedenfalls gab es da im Radio eine Durchsage, da ging es um die HSV-Innenverteidiger. Und jemand bei uns im Auto fragte, gendern die das jetzt auch schon? Bis dann sozusagen das im Rückenmark ankam und es die spielen einfach innen. Ja, keine Genderform.
Innenarchitektinnen.
So ist es. Herr Städt, wie lief es denn bei dir diese Woche? Was hast du denn getan? Was willst du mit der Welt teilen?
Also es ist so, wie es auch in den letzten Wochen war.
Ich werde in der Zwischenzeit mal kurz in meinen Apfel beißen, ja, nur damit keine Verwunderung aufkommt.
Hättest das jetzt auch als geheimnisvolles Geräusch machen können. Wer möchte jetzt nicht sprechen, dieser Mann?
Sprechen Sie weiter.
Er macht Mampf. Es ist diese Woche genauso gewesen wie in den anderen Wochen auch. Ich kann natürlich darüber reden, was wir so alles im Simulator gemacht haben, aber im Grunde ist es so, dass es immer noch sehr anstrengend ist, aber jetzt weniger als 4 Wochen sind, bis es vorbei ist. Ja, in 3,5 Wochen werde ich das erste Mal einen Airbus selber fliegen. Das wird interessant.
In live und in Farbe?
Also, ja, in live und in Farbe und in Wackelei.
Ist ja geil.
Und... Das heißt, noch 3-mal aufnehmen.
Du sag mal, Hasi, kann man das mittels so einer Flightradar-App, kann man das sehen?
Ja, kann man machen.
Kannst du mir deine Flugnummer dann durchgeben?
Das können wir auch über unseren Distanz- und Gloria-Kanal veröffentlichen.
Sehr gern. Also das finde ich eine schöne Idee. Ja, jetzt haben wir dich so lange begleitet auf dem Weg. Jetzt finde ich, das wäre doch eine schöne Sache, wenn wir das dann sozusagen den ersten Flug auf dem richtigen Flugzeug, ja, das finde ich schön.
Das kriegen wir hin.
Aber ich unterbrach dich. Sprich weiter.
Ja, kein Problem. Also wir sind jetzt in der Phase angekommen, wo alles kaputt geht.
Also geplantermaßen, nehme ich mal an.
Genau. Ja, für uns nicht, aber für die Fluglehrer schon. Und da gibt es, also was man am meisten übt, ist, wenn ein Triebwerk ausfällt. Da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, wie das ausfallen kann. Die ungünstigste ist die mit Feuer, weil Feuer im Flugzeug willst du nicht haben, weil du kriegst es ja nicht weg, du kannst ja nicht einfach aussteigen. Du musst also immer landen mit dem Feuer und es versuchen auszumachen. Da gibt es natürlich auch Hilfsmittel im Flugzeug, wie das möglich ist, auch Triebwerke zu löschen, weil du ja nicht eben mit dem Feuerlöscher zum Triebwerk latschen kannst und machen kannst.
Aber ich dachte immer, Triebwerke sind automatisch so gebaut, dass die sich dann zumachen und das Feuer quasi ersticken, wenn das Triebwerk Feuer fangen sollte.
Genau, das musst du selbst tun aus dem Cockpit heraus, weil es ja zum Beispiel auch so sein kann, dass du schon ein anderes Triebwerk verloren hast. Also es ist schon aus, das rechte Triebwerk meinetwegen ist schon aus, aus irgendwelchen anderen Gründen, und da fängt das andere an zu brennen. Da willst du natürlich nicht, dass das aus ist. Da musst du mit dem Feuer leben. Und dann quasi erst kurz vor Landung das Triebwerk ausmachen, weil du sonst ohne Triebwerk unterwegs bist. Und das ist schlecht.
Aber fliegt dir da nicht die Hütte um die Ohren, wenn du die ganze Zeit mit brennendem Triebwerk... Ich meine, da ist ja auch der Tank in der Nähe.
Musst halt hoffen, dass das nicht passiert. Aber das ist auch super unwahrscheinlich, dass das so ist. Aber jedenfalls musst du da immer das Triebwerk aus dem Cockpit ausmachen. Es schaltet sich nie selber automatisch aus. Aus gutem Grund, wie ich ja gerade erläutert habe. Hm. Zumal es ist auch so, dass da nicht gleich die Hütte um die Ohren fliegt, weil du mehr mit relativ viel Geschwindigkeit unterwegs bist, was dazu führt, dass das Feuer von dem Tank weggehalten wird. In der Regel.
Ah, da hat
das ist aerodynamisch
hat,
so.
Ich wollte sagen, da hat wieder jemand mitgedacht. Das ist natürlich klug.
Genau. Sehr cool. Aber wenn du stehst, macht's Rums. Und das ist das große Problem, weshalb man das Triebwerk natürlich vorher löschen will, bevor du am Boden ankommst.
Ja.
Ja, und das zum Beispiel, und dann kann natürlich, sind ja ungefähr 78.000 Computer verbaut in diesem Flugzeug. Und wenn da verschiedene Dinge ausfallen, wie die Anzeigen dann sind, welche Systeme noch funktionieren, welche nicht funktionieren, das muss man dann alles üben. Und da gibt es dann immer so eine Abfolge, wie man damit umgeht, dass man, was man dann genau macht in dieser Situation. Und da ist der Airbus sehr komfortabel, weil man sich da nicht so viel auswendig merken muss, sondern es gibt da ein System in dem Flugzeug verbaut, was dir dann sagt, was zu tun ist. Es gibt nur ein paar Sachen, wo du sofort selber wissen musst, was zu tun ist. Weil das zeitkritisch ist. Und zwar so, dass du sofort handeln musst.
Und ich nehme an,
und das sind nicht sehr viele.
78.000 Computer ist wahrscheinlich nicht mal sehr hoch gegriffen.
Doch, ein bisschen schon.
Es sind 77.000.
Genau.
Sehr gut.
Also solche Sachen machen wir gerade. Und wir haben morgen jetzt die erste Stunde im Full-Flight-Simulator, der sich wieder bewegt. Also da war ich ja schon drin, aber das ist die erste Stunde jetzt, wo dann auch Dinge kaputt gehen.
Ist das wieder eine 5.30 Uhr Stunde?
Morgen nicht, aber am Dienstag habe ich 5.30 Uhr. Ich habe morgen übermorgen um 9 und am Dienstag dann 5.20 Uhr. Nee, 5 Uhr sogar.
Aber dann nächtigst du dann in Berlin, nehme ich an.
Ja, ja, okay. Genau.
Das ist.
Wir übernachten immer in Berlin, wenn es einen Schichtwechsel gibt. Also wenn wir zweimal hintereinander 5 Uhr dort sein müssen, dann übernachten wir nicht da, weil wir dann rechtzeitig wieder hier sind. Aber wenn wir einen Schichtwechsel haben, also von 9 Uhr auf 5 Uhr, dann übernachten wir da.
Ja, ergibt Sinn. Und wie ist denn das, wenn ihr 5.30 Uhr im Cockpit seid? Heißt das ja nicht, dass ihr 5.30 Uhr dort erst ankommen könnt, oder?
Nee, 5 Uhr bedeutet, dass das die Ankommenzeit ist.
Also eine halbe Stunde vorher. Das ist ja noch human.
Anderthalb Stunden eher. Das ist nicht human.
Ach so.
Wir müssen hier irgendwie 2:30 losfahren.
Ach so, stopp, Moment. 5 Uhr ist die Zeit, wo du da sein sollst. Das heißt, die Cockpitzeit ist dann 1,5 Stunden später.
Genau.
Ah, okay. I see. Das heißt, ihr bereitet den Flug dann wirklich noch ganz normal vor.
Ja, richtig.
Nur
richtig.
Sehr müde.
Nur sehr müde. Und der Fluglehrer ist in der Regel auch sehr müde. Und das ist immer relativ lustig.
Schlägt sich das nieder in Laune bei ihm?
Bei mir?
Na, bei dir und beim Fluglehrer.
Bei mir geht's so, eigentlich eher der Tag davor, und beim Fluglehrer, nee, das sind da professionell genug, dass sich das nicht in Laune niederschlägt, weil die finden es ja auch blöde und die wissen genau, dass wir es auch blöde finden und dass wir da einfach gemeinsam durchgehen und fertig ist. Die kennen das ja auch, ich meine, die sind ja alle schon seit 10, 15 Jahren Piloten und da ist das halt immer mal so.
Ja, das klingt logisch.
Ja.
Ja, herrlich. Das klingt doch nach einer sehr erfolgreichen Woche.
Ja, wie sieht's bei dir aus?
Ja, viel ist passiert. Ich fange vielleicht mal damit an, von dem ich dachte, dass ich schon erzählt habe, aber ich kann es gar nicht erzählt haben, weil wir ja voraufgezeichnet haben, die letzte Folge. Und zwar waren wir letzten Sonntag bei einer Inszenierung, bei der mein Bruder gerade singt in Neukölln, in der Neuköllner Oper, was eine ziemlich abgefahrene Geschichte ist. Weil die Neuköllner Oper, muss man sich so vorstellen, die haben einfach 4 Wohnungen im Altbau entkernt, komplett Durchbrüche gemacht und haben dort eine Oper reingeklöppelt. Da passen so 200, wahrscheinlich 200, 250 Leute rein an ein Publikum. Ist eine kleine, niedliche Bühne. Und da hat mein Bruder zusammen mit dem Ensemble und der Lautenkompanie Berlin eine Oper aufs Parkett gelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn da unten liegt wirklich noch Parkett. Die letztendlich eine neue Geschichte, aber um die Musik von Bach herum gesponnen ist. Das heißt, Der Teufel im Lift, kann ich sehr empfehlen, kommt noch ein paar Mal. Und ist nicht so yippie-yay lebensbejahend, muss man sagen. Er setzt sich schon auch mit, also es ist schon trotzdem auch zum Lachen, aber es setzt sich schon mit ernsteren Themen auseinander. Zum Beispiel Tod. Und das ist eine, ich finde, eine sehr gelungene Symbiose aus modernem Theater mit tieferen Stellen, mit etwas flacheren Stellen und flacherem Humor. Und das in Kombination mit der eh unkaputtbaren Musik von Bach ist eine wirklich gelungene Sache. So, mehr will ich da jetzt gar nicht spoilern. Das war also der Sonntag. Und dann haben wir am Dienstag an einem Konzert teilgenommen, was für mich wahrscheinlich mit eines der eindrucksvollsten der letzten Jahre und wahrscheinlich auch der nächsten Jahre sein wird, gewesen ist. Das war dieses Programm, was ich glaube ich schon mal erzählt hatte, was wir damals in der Synagoge in Görlitz gesungen hatten, Hineni heißt das, wo wir Choräle, jüdische Choräle aus dem 17. Jahrhundert gesungen haben und dazu Alma Sadeh, die in Berlin auch im Opernensemble ist und sehr gefeiert wird und zu Recht gefeiert wird, hat jüdische Psalmen quasi neu vertont mit einer kleinen Jazz-Kombo gesungen. Das war das ursprüngliche Programm. Und jetzt ist in der tatsächlich ausverkauften Leishalle, also die Karten waren innerhalb von 10 Tagen weg, was ich gehört habe, kam dann noch Iris Berben dazu, Micha Maisky und Chagai Kolmilov. Chagai ist einer der gefragtesten Jazz-Kontrabassisten unserer Zeit. Micha Maisky ist am Cello eine lebende Legende. Und Iris Berben muss man, glaube ich, den Deutschen auch nicht erklären. Allesamt sehr beeindruckende Persönlichkeiten. Ich habe mir mit Iris einen kleinen Fauxpas erlaubt. Denn wir hatten vor, wann war das, 21, haben wir Weihnachten beim Bundespräsidenten aus Bernau aus der Kirche gesungen. Und da hatte sie auch schon gelesen. Zwei Weihnachtsgedichte. Und damals, ich hatte sie als total große und auch, halt jetzt nicht im Sinne von dick, aber im Sinne von schon im Raum präsente Person wahrgenommen. So. Und sie ging dann da durch die Garderobe, begleitet von einem Kamerateam zu dem Plakat und sollte dort unterschreiben, gefilmtermaßen. Also es war auch medial ein riesen Ding, dieses Konzert. Das lief, keine Ahnung, in der ARD, war in diversen Printmedien. NDR hat auch einen Radiobeitrag gemacht und so. Also richtig groß. Ging eben zugunsten der Opfer im Nahostkonflikt, vor allem natürlich auf Seiten von Israel, weil der Initiator Daniel Kühne auch selber Jude ist. Und jedenfalls lief Iris Berben dann da durch und ich hatte sie nicht erkannt, weil ich sie eben anders abgespeichert hatte, also nicht auf den ersten Blick, und sagte dann nur so, ja, Tag auch, weil ich dachte, sie gehört irgendwie zum Team. Und beim zweiten Hinblicken sah ich dann, dass sie dann mit Kamerateam im Schlepptau da durch die Gegend lief. Da dachte ich dann auch kurz, hoppla, das ist schiefgegangen, weil sie hatte auch keine hohen Schuhe an und sie war total zierlich, also es war so ein total zierliches Persönchen. Aber man muss sagen, auf der Bühne halt absolut, also das merkst du, absoluter Vollprofi. Die ist dann da und ist an und hat eine übelste Präsenz und alles, was sie macht, hat so eine gewisse Grandezza. Die ist ja mittlerweile auch über 70. Ist schon Wahnsinn, was solche gestandenen Bühnenpersönlichkeiten dann doch nochmal einem auch selber zum Lernen mit aufgeben können. Und was ich auch faszinierend fand, war Armin Müller-Stahl, saß auch im Publikum, wurde dann interviewt von der ARD. Und das ist aber also gar nicht das, was ich faszinierend finde. Was ich faszinierend finde daran ist, ich habe immer gedacht, der Mann ist so Anfang 80 oder so, also so auf jeden Fall Ende 70, Anfang Mitte 80 maximal. Wir haben dann gegoogelt, der Mann ist einfach mittlerweile 92. Das ist unglaublich. Und trotzdem noch
echt irre.
So ja. fit, dass er eben zu solchen Veranstaltungen gehen kann und hat dann halt auch wirklich ganz sehr kluge Sachen gesagt in dem Interview. Also schon eine sehr eindrückliche Angelegenheit. Wir waren dann leider erst sehr, sehr spät wieder da. Aber so ist das manchmal. Wenn der Anlass nicht so bedrückend gewesen wäre, also hinterher flossen dann auch bei vielen Tränen, weil es einfach irgendwie sehr emotional und sehr bewegend war, dieses Konzert, und der Saal stand dann auch, waren diverse auch Israel-Flaggen und so, dann wäre das eine echt schöne Sache gewesen. Ich glaube, so war es ein recht gelungener Beitrag, um einfach auch ein Statement zu setzen, was jetzt gerade wichtig ist. Wie übrigens auch, und da schließt sich direkt eine meiner beiden Empfehlungen dieser Woche an, die 10-Minuten-Rede von Robert Habeck zum Nahostkonflikt. Es ist politisch wahrscheinlich das Beste, was ich in den letzten 10 Jahren gehört habe, weil er sehr klar Dinge einordnet, weil er sehr klar auch Missverständnisse versucht zu entwirren, weil er eben auch relativ klar zwischen der Hamas und der palästinensischen Bevölkerung trennt. Und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Kann man in den sozialen Medien oder wahrscheinlich mittlerweile sogar auch bei YouTube finden. Ja, aber das war so das Highlight meiner letzten Woche. Heute, zum Samstag, darf ich abends in der Propsteikirche ein bisschen Mozart-Requiem singen mit dem Propsteichor und der Taborkantorei unter der Leitung von Andreas Mietschke mit fantastischen Sängerkolleginnen und Kollegen. Das ist meine Woche so im Schnelldurchlauf.
In diesem Sinne.
Alles Gute. Achso, nee, was ich noch vergessen habe, ist, wir sitzen gerade und köcheln zusammen mit dem Duo Stieler Lukaczu. Aber da verrate ich noch nicht mehr. Wer die nicht
ihr
kennt.
Ihr köchelt?
Wir köcheln, ja.
Ja, das heißt, ihr steht in der Küche alle
gemeinsam. Nein, wir haben da was am Brodeln, will ich damit sagen.
Ach so.
Wir planen das heißt, Dinge.
Ihr habt Streit.
Nein, wir planen Dinge.
Ach so. Also ihr habt Streit.
Immer noch nicht.
Ich dachte, es gibt jetzt wieder mal was Spannendes zu hören. Nein.
Gibt es dann hoffentlich danach, nach dem Brodeln.
Nein, also deine Woche hört sich ja wirklich so an, wie ein Jahr einer normalen Person.
Ja, also, aber
es war doch sehr viel.
Es ist vor allem, was mich in solchen Wochen immer tatsächlich fertig macht, man neben den Veranstaltungen selber, die ja meistens irgendwie dann doch sehr schön sind. Und ich meine, unser musikalischer Beitrag war jetzt überschaubar. Wir haben da, glaube ich, 4 Choräle gesungen. Also nicht Choräle im Sinne von Bach-Choral, sondern das waren schon quasi motettische Sätze. Aber dieses Hin- und Hergefahre, also wir sind halt am Tag selber nach Hamburg gefahren und am Tag selber auch wieder zurück, da sitzt du dann halt netto 8 Stunden im Auto. Und das sind halt Tage, da, weiß ich nicht, da fährt auch der Kreislauf gar nicht richtig hoch, weil du dich auch nicht bewegst so richtig. Das merke ich, dass mir das zunehmend mehr zu schaffen macht. Weil es mir auch länger nachhängt. Ich habe das früher, hat man das so rausgeschlafen dann nächsten Tag und dann war irgendwie gut, aber mittlerweile schleppe ich das noch so 2-3 Tage in Müdigkeit und anderen Dingen mit mir rum. Das ist dann vielleicht das, was sich dann doch in Richtung der 30 dann verändert im Leben und wird wahrscheinlich in Richtung der 40 und der 50 nicht unbedingt besser werden.
Oh doch, das wird nochmal richtig viel besser. Ich spreche aus Hoffnung. Jedenfalls ist es bei mir auch so. Ich meine, wir sind noch nicht alt und in dem Sinne. Aber es ist, man merkt schon, dass ich vielleicht diese ganze Phase jetzt vor 5 Jahren anders weggesteckt hätte.
Aber man merkt, man ist keine 18 mehr. Ich glaube, das ist immer so, das klingt einem, wenn man selber 18 ist oder 20, klingt das immer wie so ein Spruch. Und wenn, ich glaube, wenn sich die Leute, die dann mit 50 sagen, naja, das müsst ihr noch hinkriegen, dann mal an ihre Zeit erinnern. Das war, glaube ich, bei denen auch die Zeit, wo das so anfing, ein bisschen schwieriger zu werden. Das verklärt man dann bloß hinten raus. Was machst du mit dem Zollmann?
Ich denke auch. Das Ding ist, dass das hier so ein Messgerät ist. Mhm. Und dass man mit diesem Messgerät sehr viele Dinge messen kann. Vor allem kann man damit Strecken messen. Also,
aber nur bis 2 Meter.
Wie lang sie sind. Bis 2 Meter. Naja, man kann natürlich auch eine sogenannte Extrapolation vornehmen. Dass man dann an der Stelle, wo die 2 Meter zu Ende sind, einen sogenannten Messdaumen hinhängt, also man seinen Finger dorthin tut.
Sich absägt.
Und dann kann man noch weitere 2 Meter messen. Nicht wahr?
Herr Stett, bevor das jetzt hier ausufert, ja, ich habe eine neue Rubrik.
Ach du Scheiße.
Und zwar eine sehr schöne Rubrik, wie ich finde. ich würde sie taufen, faszinierende Fakten über Tiere.
Okay, los geht's.
Wusstest du, dass Manta...
Dass Tenöre immer einen roten Schal tragen.
Genau, über Tiere. Wusstest du, dass Manta-Rochen bis zu 9 Meter Spannweite, Flügelspannweite haben?
Alter Schwede, das ist halt richtig viel.
Das ist ungefähr so Alter. Hoch wie ein Einfamilienhaus mit 2 Etagen.
Boah, das ist wirklich viel.
Herr Stett, wusstest du, dass wenn Eichhörnchen landen, dass sie immer mit der Superheldenlandung landen?
Das wusste ich, ja.
Das ging mir neulich bei, da stieß ich neulich bei Instagram drauf. Herr Stett, wusstest du, dass wenn Kängurus sich hinlegen, dass sie dann auf der Seite chillen, auf dem Ellenbogen liegend, wie Menschen?
Das wusste ich nicht.
Das ist mega witzig. Das werde ich vielleicht auch mal in die Distanz und Gloria Story reinpacken. Weil einfach wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht packe ich da auch noch so eine Superheldenlandung von einem Eichhörnchen dazu. Herr Stett, wusstest du, dass wenn du den Schwanz eines Kängurus hebst, dieses Känguru nicht mehr springen kann?
Das wusste ich nicht. Ich überlege mir das gerade. Also es kann wahrscheinlich springen, aber es kann nicht mehr landen.
Nee, ja. Es kann gar nicht mehr abspringen, weil das den Schwanz zum Abstützen benutzt. Und das ist so ein Prozess bei denen im Kopf, dass das einfach nicht geht.
Krass.
Und wusstest du, dass Kängurus bis zu, was waren es, 2,50 Meter groß werden können? 2,20 Meter, 2,50 Meter?
Das wusste ich, ja. Das ist richtig gefährlich.
Und dass die sich manchmal komplett auf ihren eigenen Schwanz stützen?
Ja, auch wenn, das habe ich schon mal gehört.
Zum Beispiel aber Leute treten.
Ja, wie gesagt, die sind richtig gefährlich.
Ja. Und Herr Stett, wusstest du, dass Otter, ich glaube, das könnte ich schon mal erzählt haben, wusstest du, dass...
Dass sie Händchen halten.
Ja, Händchen halten ist klar, aber wusstest du, dass das auch Erpresser sind?
Erpresser?
Dass Otter manchmal die Kinder von anderen Müttern klauen und die nur wieder rausrücken, wenn sie Futter von den Müttern kriegen. Oh. Und die ditchen die im Wasser.
Nee, das wusste ich nicht. Scheinbar haben sie gemerkt, dass das funktioniert.
So ist es. Das war faszinierende Fakten über Tiere. Ihre.
Tiere, nicht ihre.
Ja.
Ja, ich habe heute leider kein geheimnisvolles Geräusch.
Olf. Herr Stett, was, genau. Was hältst du denn von der neuen Rubrik? Sollten wir das weiterführen?
Im Grunde jede neue Republik, die wir gründen, neue Rubrik.
Ist auch schön, wir können eine neue Republik gründen.
Im Grunde jede neue Rubrik, die wir gründen und machen, die können wir ja in loser Abfolge immer mal wieder reinbringen. Es gibt ja verschiedene Rubriken, die wir auch lange nicht bedient haben. Es gibt eigentlich nur eine Rubrik, die wir jedes Mal bedienen. Sollen wir dazu mal kommen?
Ja, Herr Stett, 3 Dinge, die du eklig findest. Also jetzt nicht eklig im Sinne von sondern eklig im Sinne von
so.
Ja, genau so.
So?
Ja. Es gibt bestimmt so ein paar Leute wie mich, so ein paar Sympathiekotzer, die jetzt gerade das auch nicht so lecker fanden.
Ja, passt auf. Erstmal aufhören zu essen, vielleicht auch vom Computer weggehen. Also ich nenne die Sachen, wo es mich hebt. Ja, dieses...
Ja.
Ja.
Babykaka. Also,
ja, das wäre jetzt das Erste, was ich gesagt hätte. Allerdings ist es nicht immer nur der Geruch. Upsala.
Es ist auch der Geschmack.
Auch der Geschmack ist unangenehm.
Ich hole mir die Ekelfolge heute.
Ja. Nein, tatsächlich ist es auch so, ich werde jetzt ein bisschen... Naja, okay, so viel will ich auch nicht darüber reden. Es ist auch die Konsistenz an sich, die schon,
ja.
Das ist Punkt Nummer 1. Was ist noch eklig? Ich will nicht zu sehr, weil das ist sehr, naja.
Nee, komm, hau raus, das müssen die Leute auch mal aushalten. Das müssen die Leute auch mal aushalten.
Ja, aber es ist auch sehr privat. Die zweite Sache, die ich richtig eklig finde, ist eine Kompostschüssel mit der blanken Hand auswischen.
Ah, ja, ich weiß. Also so.
Wenn man jetzt Kompost auf den Kompost bringt, und der schon länger als 6-7 Stunden da drin ist und man das dann so ausschüttet und dann quasi die Zwiebelschalen unten drin in irgendeiner Suppe an diesem Plastikzeug kleben und man dann so, weil man sie ja nicht wieder mit hochnehmen will.
Ja.
Ja, weil nämlich auch Wasser das nicht entfernen kann und man muss dann, ja, das, da macht es auch manchmal so.
Ja, das ist ein bisschen wie Restmüll rausbringen. Das ist tatsächlich auch, auch manchmal, wenn sich da so der Saft sammelt. Ja, nee, ja, gut, guter Punkt. Ja.
Und apropos Restmüll, Auf unserem Hof findet man das ein oder andere Mal auch tote Tiere, also so Mäuse, weil die Katze, die hier auch ab und zu unterwegs ist, die dann bringt. Also die isst auch ganz viel von diesen Tieren, aber manchmal spielt die ja auch nur mit denen und legt sie dann irgendwo ab.
Aber sie schafft halt nicht alles.
Oder ein Vogel oder so, genau. Und das ist halt so auf dem Land, das ist ganz normal, kennt jeder, der da ein bisschen was damit zu tun hat. Und die entsorgen wir nicht auf dem Kompost, weil man das nicht machen soll, sondern die kommen in die schwarze Tonne. Auch werden die nicht verbuddelt, weil die werden dann ausgegraben von Füchsen und so. Ja, das geht einem auf den Keks, jedenfalls ab in die schwarze Tonne. Und wenn dann die Tonne auch wieder ein paar Tage steht und man dann dort aber seinen Restmüll reinbringen will, was bei uns selten ist, weil wir wenig Restmüll haben, aber wenn man es dann macht, man die Tonne aufmacht und vergisst, was man da reingelegt hat und dann einen tiefen Zug durch die Nase nimmt, dann kann es passieren, dass man die gleich noch weiter befüllt. Nämlich, ja, mit Das sind drei Sachen, die ich richtig eklig finde.
Kann ich alles sehr nachvollziehen. Kann ich durchaus relaten mit. Bei mir käme auf jeden Fall noch auch jegliche Art von Entäußerung der menschlichen... Also das kommt dann noch dazu, vor allem wenn es nicht mein eigenes ist. Aber selbst das ist manchmal schwierig. Gut.
Ich denke, dass das, was du gerade gesagt hast, zumindest auch eine Form von Schutz ist, weil alles, was wir so richtig räudig finden, ist in der Regel ja auch nicht gut für uns.
Kannst du auch nicht essen, ja.
Und ist tatsächlich so nicht nur kann man nicht essen, sondern ist sogar schädlich. Insofern ist das ja auch ein gesunder Schutzmechanismus.
Jawohl.
Dann gibt es allerdings auch Menschen, die es bei Sachen hebt, die nicht gefährlich sind.
Ha, ja, das stimmt.
Sowas wie eine Spinne ist in der Regel in Deutschland nicht gefährlich. Oder diesen Schlons aus dem, aus der Spüle, aus dem Abfluss.
Ja, das ist aber auch...
Irgendein Topf. Ja, aber dass es einen da hebt, verstehst du, das ergibt keinen Sinn.
Ja, aber das ist schon auch berzig. Ist so. Also, und berzig ist da wirklich berzig, das richtige Wort.
Aber es würde mich nicht heben.
Wollen wir die Folge berzig nennen?
Ja, also dann wissen die Leute auch schon, worauf sie sich einlassen müssen. Ich würde auch nicht wundern, wenn das die Folge mit den wenigsten Klickszahlen ist.
Ach, wir kommen ja erst gegen Ende dahin. Lass mich mal meine zweite Empfehlung noch rausklöppeln. Ich habe nämlich die 200. Folge des Podcasts Baywatch Berlin gehört und da haben sich die Kollegen Klaas Häufer-Umlauf, Thomas Schmidt und Jakob Lund verstärkt um eine Fernsehlegende, nämlich um Günther Jauch. Und das changierte die ganze Zeit zwischen einem genialen Moment und ein bisschen so cringem, jauchigen Humor. Aber es ist ein ganz großes Kino, da kann man mal reinhören, das ist sehr, sehr gut. Also ich fand das auch sehr spannend, was er so aus, keine Ahnung, gefühlten 140 Jahren Fernsehgeschichte so erzählen konnte und wie er dort die RTL-Intendanten kommen und gehen sehen hat mit Wer wird Millionär und der hat ja ein Weingut auch, über das er noch kurz spricht, warum und wieso und weshalb. Ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, kann ich sehr empfehlen, war sehr gut, sehr unterhaltsam.
Das kann ich mir wirklich gut vorstellen, ja. Ich möchte noch ein Wort zu diesem Gliedermaßstab verlieren.
Ja.
Dieser Gliedermaßstab ist aus Kunststoff, aus biegsamem Kunststoff. Das kann ich nur empfehlen, weil der auch für Kinderhände geeignet ist. Ansonsten zerbricht das ja immer, wenn das Ding aus Holz ist. Hm. So.
Kommen wir zum Ende. Ich habe das gerade geguckt, weil ich hier schon beim lyrischen Erguss bin. Und ich muss aber so langsam einen Ofen anschmeißen, sprich mich einsingen und dann zur Probe, die dann baldest beginnt.
Ja.
Von daher, lass uns den Laden zumachen. Ich muss nämlich auch noch vorkochen. Ach so, vielleicht noch ein ganz kurzer Kochtipp. Das ist ja auch mal was Neues. Haben wir auch noch nicht gehabt. Gestern ein bisschen aus der Not geboren. Ich kam recht spät nach Hause. Und was wir da gemacht haben, war einfach Nudeln kochen. Das Nudelwasser zusammen mit Parmesan. Also Grana Padano oder Pecorino, ist eigentlich fast egal.
Mit italienischem Hartkäse.
So, mit aber geriebenem italienischen Hartkäse und dem Saft einer halben Zitrone verrühren, ordentlich pfeffern, Nudeln dazu und dann umrühren. Supergeil. Und,
richtig geil.
Und dauert 10 Minuten maximal.
Nice.
Sehr gut. So, das der Kochtipp zur Woche. Jetzt kommen wir, wenn Herr Stett nichts mehr zu sagen hat.
Doch, ich wollte noch sagen, das ist der Kochwoch-Tipp.
Eher der Wochkoch. Der Wochkoch-Tipp.
Wochkoch-Tipp.
So ist das. kommen wir zum Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben hier eine knackige halbe Stunde weggelümmelt. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder in alter Frische. Erstaunlicherweise soweit bei uns alle noch gesund. Ich hoffe, bei dir auch.
Ja, aber ich merke durchaus, dass mein Körper gerade sehr viele Sachen wegsteckt. Virustechnisch, weil er merkt, das ist jetzt nicht dran. Aber ich sehe es schon kommen, wenn es dann quasi vorbei ist mit diesem ganzen Teilpredigen, dass ich dann erstmal anderthalb Wochen krank bin. Das werde ich berichten, aber ich gehe relativ stark davon aus.
Das ist lustig, dass du das so reflektierst, weil bei mir ist es ähnlich. Also ich habe neulich Grippeschutzimpfung mir abgeholt, vorbildlichst. Hatte dann so einen Tag natürlich, wie das nach der Impfung immer so ist, aber ansonsten so die letzten Wochen habe ich immer so das Gefühl, ja, es würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt krank werden würde. Man tut dann natürlich so Dinge, trinkt Tee etc. und bisher passiert auch nichts, aber, und das ist meine These dazu, ich glaube, es tut meinem Immunsystem sehr, sehr gut, dass ich mich A, viel draußen bewege im Moment und B, sehr viel Bus und Bahn fahre, weil das, glaube ich, auch ein bisschen abhärtet.
Das auf jeden Fall.
So.
Das tut's.
Das war also jetzt die Amateurmedizin. Jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns dann in Folge 139 von Distanz und Gloria. Und jetzt gibt es von Marco Tschirpke noch einen Vierzeiler aus seinem Buch Empirisch belegte Brötchen. Der Vierzeiler heißt Im Eifer des Geschlechts. Goethe hatte Mitarbeiter, Männer, gut und ganz bei Sinnen. Brecht, als Liebhaber gescheiter, hatte Mitarbeiterinnen. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so.